Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt. Er steht in der Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 19. Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. »Steh schnell auf«, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an«, befahl der Engel. Petrus tat es. »Wirf den Mantel über und komm.« Petrus folgte dem Engel hinaus, doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der ersten Wache vorbei, dann an der zweiten und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse hinunter. Da verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Jetzt kam Petrus zu sich. »Nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat«, sagte er. »Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften.« Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Als Petrus an die Tür im Hofeingang klopfte, kam eine Dienerin und wollte nachsehen, wer da wäre. Sie hieß Rode. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, »Es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor.« Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. »Du bist wohl nicht ganz bei Verstand«, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, »Dann ist es sein Engel.« Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. »Berichtet das auch Jakobus und den Brüdern«, bat er sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, gerieten die Soldaten in große Bestürzung. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Und als Herodes ihn holen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Da verhörte er die Wachen und befahl, sie abzuführen. Anschließend begab er sich von Judäa wieder in seine Residenzstadt Caesarea.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich total, heute Morgen hier bei euch zu sein, hierbei mittendrin predigen zu dürfen. Wir haben diese Woche bei uns zu Hause, also meine Frau, mein Sohn und ich, den ersten Geburtstag meines Sohnes gefeiert. Am 18. Februar 2019 kam Hosea zur Welt. Wir haben uns sehr gefreut. Diese Freude, die hielt auch weiter an, aber sie wurde ziemlich getrübt, da ein paar Tage danach meine Frau mit einer schweren Wochenbettpsychose nochmal in die Klinik musste. Sie musste noch mal für 2 Monate da sein, konnte die meiste Zeit ihr Baby nicht sehen, mich auch nicht sehen. Und ich saß mit so einem kleinen Wurm alleine zu Hause da, mit einem kleinen Baby. Das war für mich, für uns als Familie und auch für unsere Kirche, für Erlebt, eine ziemlich schwierige Zeit. Wir sind gerade so in das Jahr gestartet, voll motiviert. Okay, jetzt wollen wir so Gemeindegründung in Potsdam. Ja, jetzt wollen wir nochmal richtig durchstarten. Nächstes Jahr viele Pläne gemacht. Und dann haut uns sowas voll raus. Ich gebe zu, die Situation damals, die wir gerade gelesen haben, war noch ein bisschen dramatischer. Petrus, der Leiter dieser jungen Kirche in Jerusalem, wird gefangen genommen, kurz nachdem Jakobus, ein anderer Leiter dieser Kirche, getötet wurde. Und es war allen klar, was auf ihn warten würde am nächsten Morgen. Die Todesstrafe. Das ist wahrscheinlich eine Situation, die wir hier in Deutschland lange nicht mehr erlebt haben und vielleicht auch lange nicht erleben werden. Dass Leiter von Kirchen getötet werden oder ins Gefängnis geschmissen werden. Aber Situationen, die uns aus der Bahn werfen, die unseren Glauben auf eine harte Probe stellen, die unser Vertrauen zu Gott auf eine harte Probe stellen, Momente, in denen wir uns fragen, gibt es eine Rettung, gibt es irgendwie einen Ausweg? Ich stehe hier vor mir, vor einem riesigen Berg an Problemen, an Sorgen, an Nöten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da rauszukommen? Entweder als Kirche, als Gemeinde oder auch ganz persönlich. Solche Momente, solche Fragen, solche scheinbar ausweglosen Situationen gibt es bei uns allen. Die kennen wir alle. Und ich glaube, wir können einiges lernen von dem, wie die Gemeinde und wie Petrus in dem Bericht, den wir gerade gelesen haben, auf solche schwierigen Zeiten reagieren. Auf Herausforderungen, auf Zeiten, in denen man nicht weiß, was wird morgen kommen oder in denen man eigentlich mit dem Schlimmsten rechnen muss und nicht weiß, ob es noch irgendeinen Ausweg aus dieser Situation gibt. Wir können zwei Dinge lernen. Wahrscheinlich könnte man aus diesem Text und aus diesem Bericht noch viel mehr Dinge lernen, aber heute möchte ich unseren Blick auf zwei Dinge richten, die wir lernen können von der Gemeinde, wie sie reagiert haben. Wir können lernen zu beten und zu schlafen. Wir können lernen zu beten, so wie Rhode, diese Dienerin, die namentlich erwähnt wird, und der Rest der Gemeinde. Und wir können lernen zu schlafen wie Petrus, in Situationen, in denen uns das Wasser bis zum Hals oder darüber steht. Also bete wie Rhode. In Vers 5, da lesen wir, während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Die Gemeinde betet für Petrus und allein das finde ich schon interessant. Da wird der Leiter ins Gefängnis geschmissen und die Gemeinde hat nichts Besseres zu tun, als sich zu treffen und zu beten. Sie fangen nicht an, plötzlich nachzudenken, irgendwelche Strategien zu entwickeln, um Petrus da rauszuholen. Sie verfassen keinen absolut überzeugenden Brief an Herodes, um ihn dazu zu bringen, Petrus doch freizulassen. Sie starten keine Petition, sie machen keine Demonstrationen, was auch immer. Nichts dergleichen haben sie getan. Aber, und das finde ich fast noch faszinierender, sie haben auch nicht nichts getan. Sie haben nicht nichts getan. Sie haben nicht resigniert. Sie haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Sie haben sich nicht alle einfach dann zu Hause verkrochen, jeder für sich selbst. Sie haben nicht einfach gesagt, naja gut, dann müssen wir halt damit klarkommen. Petrus ist weg, der Leiter, dann wer möchte der nächste Leiter sein? Irgendwie so. Man hätte vieles machen können. Sie haben nicht nichts getan. Sie haben nicht einfach das Leben weitergelebt, als sei nichts geschehen. Und sie haben auch nicht resigniert und sich zurückgezogen. Nein, sie haben sich getroffen und gebetet. Und es fallen ein paar Punkte auf, wie sie beten. Und ich glaube, diese Punkte können uns ermutigen, und ich hoffe, dass sie uns ermutigen, besonders auch mich ermutigen, dass wir lernen, betende Kirchen zu werden. Dass wir lernen, Gemeinschaften von Christen zu werden, die beten. Ich glaube, drei Punkte können uns dazu ermutigen. Der erste, sie haben zusammen gebetet. In dem Haus von Maria, der Mutter von Johannes Markus, und das ist wahrscheinlich die Hauskirche von Petrus, so die Kleingruppe, der enge Freundeskreis innerhalb der großen Jerusalemer Gemeinde, haben sich auch in dieser Nacht mal wieder viele gemeinsam versammelt, um zu beten. Einige schätzen, das war ein relativ großes Haus mit so einem Vorgarten, mit einem extra Tor und so. Also da passten 40, 50, vielleicht auch 60 Leute rein. Es haben sich 50, 60 Leute getroffen, um gemeinsam für Petrus zu beten. Und höchstwahrscheinlich war dies nur ein einziges Haus von vielen in ganz Jerusalem, in denen in dieser Nacht gebetet wurde. Denn die Gemeinde in Jerusalem, die umfasste einige tausende Mitglieder, die haben sich in mehreren Hauskirchen getroffen und wir lasen ja gerade eben schon, die Gemeinde in Jerusalem in Vers 5 betete für Petrus. Triffst du dich mit anderen, um zu beten? Wenn du einer von denen bist, die hierzu mittendrin gehören oder die zu Jesus gehören, die einer von der Kirche von Jesus sind, triffst du dich mit anderen, um zu beten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Probleme mit Beten. Das ist schwierig, vielleicht gefährlich, das als Pastor zu sagen. Ich bete jeden Tag, ja, keine Sorge, also ich bete jeden Tag. So kurze Stoßgebete, ja, wenn ich meinen Nachbarn sehe und dann denke, ah, okay, oder kurz mal an jemanden denke, dann einmal kurz ein Gebet zwischendurch zu Gott, ah, bitte segne diese Person oder ich weiß, dass es dem gerade schlecht geht, dass der gerade krank ist oder so, bitte mach sie wieder gesund. Das fällt mir nicht so schwer, also dieses kurze Beten. Aber was mir wirklich schwer fällt, womit ich schon seit meinem ganzen Leben, glaube ich, kämpfe und was mir schwer fällt, ist, mich hinzusetzen und einfach mal einige Minuten nichts anderes zu tun, als zu beten. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Es gäbe in meinem Leben, in meinem Freundeskreis, in meiner Kirche, in meiner Nachbarschaft, es gäbe mehr als genug Sachen, für die ich beten könnte und für die ich eigentlich auch beten will. Und trotzdem fällt es mir schwer, das regelmäßig zu tun und mich hinzusetzen und zu beten. Aber wenn ich mich mit anderen treffe, wenn ich zu unseren Gebetstreffen bei Erlebt gehe, wenn ich in unserer Hauskirche mit meinen Freunden zusammen bin und wir beten, dann fällt das leichter. Dann sind da 4, 5, 6 andere, die mitbeten. Wir tauschen uns aus über unsere Anliegen, über unsere Freunde, über unsere Nachbarn. Und wir beten zusammen. Wenn ich ihre Gebete höre, darauf eingehe, ihnen zustimme, merke, dass auch noch andere da sind, die mit für meine Sachen beten, dann fällt mir das nicht mehr so schwer, für 30 Minuten voll bei der Sache zu sein, voll im Gebet zu sein. Vielleicht kann das auch für dich eine Hilfe sein, ein Punkt, eine Ermutigung. Triff dich mit anderen, um zu beten. Informier dich, wann Gebetstreffen hier bei Mittendrin stattfinden oder wenn das für dich nicht passt an den Terminen, wir treffen uns einmal im Monat mittwochs und einmal im Monat sonntags abends zum Gebet, wenn du Fragen dazu hast, komm gerne mal vorbei oder komm auf mich zu. Wenn du in einer Hauskirche bist, nutzt die Zeit, wenn ihr euch trefft, um zu beten. Versammelt euch, um zu beten. Das Zweite ist, sie haben inständig gebetet. Ein weiterer Punkt, der mir unglaublich schwer fällt. Inständig heißt, sie sind dran geblieben, sie haben nicht aufgehört. Man kann davon ausgehen, dass Petrus schon einige Tage und Nächte in diesem Gefängnis saß, denn das Fest, das da erwähnt wurde, das Fest der ungesäuerten Brote, ging eine Woche lang und Herodes wollte dieses Fest abwarten, bevor er jemanden öffentlich hinrichtet. Und sie haben noch am letzten Tag, in der letzten Nacht, weiter gebetet und nicht aufgehört. Wenn ich jemanden höre, der zu mir kommt und sagt, ey Tobi, hier, ich habe ein Anliegen, kannst du mal für mich beten? Dann auf jeden Fall mache ich es sofort. Ja, klar, zack, kurzes Gebet, gebetet und dann gehe ich nach Hause und vergesse ganz, ganz schnell. Und eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte lernen, inständig zu beten, dran zu bleiben an Anliegen, dran zu bleiben an den Anliegen für meine Freunde, für meine Kirche, für diese Stadt. Die Gemeinde in Jerusalem hat weiter gebetet, auch wenn die mögliche Rettung in scheinbar immer weitere Ferne gerückt ist und der Moment des Todeszeitpunktes für Petrus immer näher kam. Wie inständig betest du? Was könnte dir helfen, dran zu bleiben im Gebet? Und den dritten Punkt finde ich den absolut faszinierendsten. Die Kirche in Jerusalem hat ungläubig gebetet. Sie haben ungläubig gebetet. Die Gemeinde, die betet inständig, die hören nicht auf zu beten und trotzdem sind sie alle vollkommen überrascht, dass Petrus auf einmal vor ihnen steht. Sie haben nicht im geringsten damit gerechnet, dass ihre Gebete erhört werden könnten. Sie sind nicht davon ausgegangen, dass Petrus befreit werden würde. Und sogar als Rode kommt und ihnen sagt, ich habe Petrus Stimme gehört, der steht draußen vor dem Tor. Ja, ich habe vergessen, ihn reinzuholen, aber er ist wirklich da. Haben sie gesagt, ja, du spinnst ja. Dann haben sie irgendwelche Erklärungen versucht zu finden und so weiter. Gesagt, das ist sein Engel, sein Geist, wie auch immer. Da hat irgendjemand gut seine Stimme imitiert. Wir glauben dir auf keinen Fall. Das kann nicht sein, dass Petrus befreit wurde. Und sogar Petrus selbst kann es, während er befreit wird, nicht glauben, dass Gott ihn gerade befreit. Sie haben ungläubig gebetet. Glaubst du manchmal nicht wirklich daran, dass Gott eingreifen kann? In deinem Leben, in einem Leben von Freunden, von Familie? Zweifelst du manchmal daran, dass Gott wirklich eingreifen kann und eingreifen will? Dann bete trotzdem. Dann bete halt ohne Glauben. Dann bete halt voll mit Zweifeln. Genau das hat die Gemeinde getan. Es gibt manche, und in den letzten Wochen habe ich einige Diskussionen mit ein paar Menschen geführt, die behaupten, Gebete würden nicht erhört, weil nicht genug daran geglaubt wird, dass Gott sie erhört. Die würden sagen, wenn du krank bist und für Gesundheit betest, aber nicht gesund wirst, dann glaubst du nicht genug. Und deswegen kann dein Gebet nicht erhört werden. Und diese Geschichte zeigt mir, dass diese Aussage, ich brauche mehr Glauben, damit mein Gebet erhört wird, absolut schwachsinnig ist. Wie viel Glaube brauchst du, damit dein Gebet erhört werden kann? Nur so viel, dass du deinen Mund aufmachst und betest. Das ist alles, was du an Glaube brauchst, damit dein Gebet erhört werden kann. Damit die Anliegen, die in deinem Herzen sind, erhört werden kann. Damit Gott eingreifen kann, Menschen befreien kann aus dem Gefängnis. Damit Gott Wunder tun kann. Du brauchst keinen Glauben, der Berge versetzt oder sowas. Wenn du zweifelst, wenn du ungläubig bist, dann bete halt mit dem bisschen Glauben, das du hast, indem du deinen Mund aufmachst und betest. So wie die Gemeinde, so wie Rode, bete. Bete ungläubig, bete inständig, bete mit anderen zusammen. Warum hat die Gemeinde sich getroffen, um zu beten? Vielleicht, so würden manche sagen, weil es ihre allerletzte Möglichkeit und Hoffnung war. Ich meine, damals hatten die noch nicht so was Schönes wie Online-Petitionen oder sowas. Briefe an die Regierung zu schreiben, war auch noch nicht so angesagt. Vielleicht war das ihre einzige Möglichkeit. Ihre allerletzte Hoffnung, auch ohne zu glauben, zu beten. Aber wenn man sich die Apostelgeschichte durchliest, und ich weiß, ihr seid jetzt schon seit einigen Wochen in der Apostelgeschichte unterwegs, dann sieht man eine Gemeinde, die nicht nur in Notsituationen betet, sondern die andauernd betet. Die treffen sich andauernd, um zu beten. Nicht nur, wenn Petrus plötzlich mal im Gefängnis ist und sie nichts anderes weiter tun können, sondern sie treffen sich immer und immer und immer wieder, um zu beten. Das Gebet ist an der Tagesordnung dieser Gemeinde. Wieso ist das so? Lukas, der Arzt, der diese Geschichte schreibt von den ersten Christen und von dieser Bewegung, die die ganze Welt umfassen wird, der schreibt diese Geschichte, und ich finde tatsächlich, der Name Apostelgeschichte ist irgendwie blöd gewählt, weil Lukas schreibt die Geschichte und macht klar, es geht hier nicht um die Geschichte von irgendwelchen Aposteln, von irgendeinem Petrus, sondern es geht um Jesus, der seine Gemeinde baut. Es geht um Jesus, der eine Bewegung startet mit diesen 12 Männern, mit den 12 Aposteln. Es geht um etwas viel Größeres als einen menschlichen Club, als eine tolle Gemeinschaft mit toller Musik. Es geht um etwas Göttliches in dieser Welt. Um die Bewegung Gottes hin zu allen Menschen. Und dieser Kirche in Jerusalem war klar, dass Gott selber handeln musste, sollte seine Mission, sollte seine Bewegung irgendwie Erfolg haben. Nicht menschliche Strategien, nicht menschliche Pläne, nicht menschliche Kreativität oder Anstrengungen könnten irgendwie dazu führen, dass die Bewegung Gottes hin zu allen Menschen Erfolg haben kann. Deswegen trifft sich die Gemeinde immer und immer wieder, um zu beten. Und diese Episode von Petrus im Gefängnis, wo die Gemeinde auch wieder mit Gebet drauf reagiert, ist nur ein weiterer Baustein, nur ein weiterer Punkt, ein weiterer Abschnitt, in dem die Gemeinde, in dem die Kirche ihre Hoffnung voll und ganz auf Jesus setzt, der seine Gemeinde baut. Jesus baut seine Gemeinde und deshalb trifft sich die Gemeinde, um zu beten. Weil Jesus seine Kirche baut, weil Jesus mittendrin baut, deshalb trefft euch, um zu beten. Weil Jesus die Kirche hier in Potsdam baut, deshalb lasst uns treffen, um zu beten. Und ich sage das ganz besonders mir, weil ich so ein schlechter Beter bin. Lasst uns treffen, um zu beten. Und ich wünsche es euch als mittendrin und uns als erlebt, uns als Christen in Potsdam, dass wir lernen, unsere Hoffnungen tatsächlich voll und ganz auf den auferstandenen Jesus zu setzen und deswegen zu beten und nicht auf unsere tollen Pläne, so gut auch und wichtig Pläne sind, nicht auf unsere tollen Predigt-Skills oder unsere Kreativität oder unsere Ideen oder unsere überzeugenden Argumente. Lasst uns unsere Hoffnungen auf Jesus setzen, weil er seine Gemeinde baut, und lasst uns deswegen beten. Und dass Jesus seine Gemeinde baut, ist auch der Grund oder einer der Gründe, weshalb Petrus schläft. Mir ist das in der Vorbereitung jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal so bewusst geworden. Ich bin da wirklich drüber gestolpert und dachte, nee, das kann eigentlich nicht sein. Da steht in Vers 6, in der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden angekettet. Und wir lesen da so schnell durch. Ich glaube, weil noch niemand von uns, wenn du schon mal zwischen zwei Soldaten angekettet geschlafen hast, dann sag mir hinterher Bescheid. Aber ich glaube, noch niemand von uns hat zwischen zwei Soldaten in der Nacht vor dem Tod gelegen. Ich würde nicht schlafen in dem Moment. Mir würden Gedanken durch den Kopf gehen, mir würden Sorgen und Ängste durch den Kopf gehen. Aber dieser Typ, der hat kein bequemes Bett, sondern ist an zwei Soldaten gekettet, in einem kalten, hässlichen, furchtbaren Gefängnis. Und er ist wenige Stunden davon entfernt, dass eine scharfe Klinge in seinen Hals eindringt, seinen Kopf von seinem Körper trennt und ihm das Leben nimmt. Wenige Stunden. Er weiß ganz genau, was auf ihn zukommen sollte. Und er schläft. Der schläft, als würde morgen die Sonne scheinen. Der schläft, als hätte er keine Probleme. Der schläft wie unser Baby, das, wenn es abends gefüttert wurde, das einfach friedlich einschläft und man könnte alles mit ihm machen und er schläft einfach weiter. Was bereitet dir schlaflose Nächte? Welche Nöte, welche Sorgen in deinem Leben? Das mehr als leere Bankkonto? Die Krankheit deiner Frau? Die Sorge um deine Kinder? Die Sorge um deine Kirche? Um deinen Pastor vielleicht? Die Sorge um deine Zukunft? Und die Frage, Gott, kannst du mir helfen? Kannst du mir wirklich helfen? Ich weiß nicht, ich bin unsicher. Ich liege oft nachts wach und schmiede dann meine eigenen Pläne. Wenn sich jemand zu Recht große Sorgen um sein eigenes Leben, um das Leben seiner Freunde, um das Leben seiner Kirche machen konnte, dann Petrus, aber der schläft. Warum? Wie kann Petrus schlafen? Wie kann er schlafen, als sei der Ort zwischen zwei Soldaten in der Todeszelle der friedlichste Ort auf der Welt und das schönste Bett, das man sich vorstellen kann? Und wie können wir lernen zu schlafen? Selbst wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, selbst wenn wir uns gefangen fühlen von unseren Problemen, von den Sorgen, von den Nöten unseres Lebens, die entweder einfach nur da sind oder die andere Menschen uns antun, so wie Herodes hier. Ich wünsche mir so einen tiefen Frieden in meinem Herzen, dass ich schlafen kann, selbst wenn es keinen Grund dafür gäbe. In den schlimmsten Stürmen und bedrohlichsten Situationen. Den einen Grund habe ich gerade eben schon genannt, weshalb Petrus schlafen kann, weil es nicht um Petrus geht, sondern um Jesus, der seine Gemeinde baut. Ja, Petrus war einer der Leiter, ja? Genauso wie Jakobus, der ein paar Tage vorher geköpft wurde. Petrus war einer der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Und dass Lukas hier so wunderschön zu Beginn erzählt, wie Herodes Jakobus töten ließ, und auf der anderen Seite, wie Gott eingreift bei Petrus und ihn befreit, zeigt uns eine Sache. Besonders, weil Petrus danach in der Apostelgeschichte nicht mehr nur noch ein einziges Mal auftaucht an einer kleinen Stelle. Es geht nicht um Petrus, sondern um Jesus, der seine Gemeinde baut. Und wenn Jesus mit Jakobus ans Ziel gekommen ist, dann hat Jesus die Autorität, weil er es ist, der seine Gemeinde baut, Jakobus zu sich zu holen. Und übrigens, für uns mag das manchmal ein bisschen so, oh, Kacke, jetzt musste der Arme sterben und so. Die Bibel zeigt uns, dass für die Christen im ersten Jahrhundert das eine große Freude war. Und stellt euch das mal vor, Jakobus hatte das Privileg, als erster der 12 Apostel Jesus einen Tag, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren wurde, endlich wiederzusehen. Das war die Perspektive, mit der Jakobus auf den Henkersplatz gegangen ist. Und das war die Perspektive, die auch Petrus hatte, weil er wusste, es geht nicht um meine Kirche, es geht nicht um mein Leben, es geht nicht um meine Bequemlichkeit, um meine Gesundheit, um meinen Reichtum, um meine Anerkennung, sondern es geht um Jesus, der seine Gemeinde baut, es geht um Jesus, der Gottes Bewegung in die Welt hin zu allen Menschen vorantreibt. Diese Bewegung geht auch heute noch weiter und sie ist auch heute noch größer und mächtiger und wunderbarer als dein und mein kleines Leben. Und vielleicht ist das ein bisschen beängstigend, so zurückzutreten, ja, und zu sagen, okay, es geht nicht um mich. Aber es hat auch auf der anderen Seite etwas Befreiendes. Und es hat dazu bei Petrus geführt, dass er gut schlafen konnte. Weil er wusste, wenn es um Jesus geht und wenn er seine Gemeinde baut, dann muss ich keine Sorge haben, selbst wenn Jesus sagt, okay, Petrus, jetzt kommst du zu mir. Du bist am Ziel angekommen. Du bist so weit gekommen, wie ich dich benutzen wollte. Deswegen kann Petrus ganz in Ruhe schlafen. Seht ihr, es geht um mehr als um unsere persönliche Anerkennung, um unseren persönlichen Fortschritt, um unseren Reichtum oder unsere Bequemlichkeit. Es geht um die Bewegung Gottes hin zu allen Menschen, auch hier in Potsdam. Deswegen seid ihr als mittendrin hier in Potsdam. Deswegen sind wir als erlebt hier in Potsdam. Und weil es der auferstandene Jesus ist, der seine Gemeinde baut, und nur deswegen wird dieses Projekt, diese Bewegung auch ans Ziel kommen. Und deswegen können wir ruhig schlafen. Egal wie schwierig es ist. Für mich war das im letzten Jahr sehr schwierig, aber ich habe das dadurch gelernt. Ich war bis August komplett raus aus jeder Gemeindearbeit. Kein Mal mehr Lobpreis geleitet, kein Mal mehr gepredigt in dieser Zeit. Ich war komplett raus, weil ich mich um dieses kleine Baby und um meine Frau kümmern musste. Und ich musste in dieser Zeit lernen, dass Jesus seine Gemeinde trotzdem weiterbaut. Und das ist so gut. Jesus wird ans Ziel kommen mit seiner Gemeinde weltweit, hier in Potsdam mit seiner Kirche, mit mittendrin, mit erlebt und auch mit dir persönlich. Jesus wird ans Ziel kommen. So kann Petrus ganz in Ruhe schlafen. Selbst wenn er am nächsten Tag sterben würde, so hätte es für ihn nur bedeutet, wie Jakobus dann wieder bei Jesus zu sein. Denn er wusste, und das ist der zweite Grund, weshalb Petrus absolut ruhig schlafen konnte in den schlimmsten Situationen, weil Jesus lebt, haben weder Herodes noch der Tod das letzte Wort. Es war ungefähr ein Jahr, bevor Petrus in dieser Zelle saß, dass er in einem Garten saß und geschlafen hat. Irgendwie ist mir aufgefallen, Petrus mag es zu schlafen, während andere beten. In diesem Garten hat Jesus gebetet. Jesus hat gebetet aus Angst vor seinem eigenen Tod, der in ein paar Stunden auf ihn warten würde. Jesus konnte nicht schlafen in dieser Nacht, weil er solche Angst hatte. Er würde am Kreuz sterben, getrennt sein von Gott, seinem Vater. Er würde beladen sein mit der ganzen Schuld, mit allem, was schlecht läuft, von der ganzen Welt. Mit allem Egoismus der Menschheitsgeschichte. Und er würde sterben und er wusste das ganz genau und konnte nicht schlafen. Und er ist gestorben am Kreuz. Und er war tot. Gefangen im Grab. Die haben einen Stein vor das Grab gerollt und den Stein versiegelt und Wachen davor gestellt. Und am dritten Tag ist das Grab leer und Jesus ist auferstanden. Und Petrus hat ihn gesehen. Petrus hat mit ihm gegessen, mit dem auferstandenen Jesus. Und Petrus wusste, wenn noch nicht mal der Tod und noch nicht mal das Grab diesen Jesus halten können, dann, wenn er möchte, kann ihn kein Herodes aufhalten, kein Gefängnis, keine Krankheit, kein Schmerz, kein gar nichts kann ihn aufhalten. Dann hat er auch die Macht, mich aus dem Gefängnis zu befreien. Und wenn er möchte, dass ich befreit werde, wird er das tun, selbst wenn ich nicht dran glaube. Und deswegen konnte Petrus schlafen, weil er wusste, dass Jesus lebt. Wenn Jesus lebt und wenn du mit ihm lebst, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm unterwegs bist, was muss dir dann noch Angst machen? Wenn der sein Leben aus Liebe zu dir für dich gegeben hat und für dich am Kreuz gestorben ist, damit du ewiges Leben haben kannst, Wenn du zu dem gehörst, der den Tod besiegt hat und der auferstanden ist und der lebt, auch heute noch, welche Krankheit muss dir dann noch Sorgen machen? Welches Gefängnis, welche Probleme in deinem Leben müssen dich auf Dauer gefangen nehmen und dir schlaflose Nächte bereiten, wenn der das Gefängnis des Grabes überwunden hat, wenn der das Gefängnis des Grabes verlassen hat, mit seiner Kraft in dir lebt? Welche Nöte müssen dir dann noch schlaflose Nächte bereiten, wenn du durch Jesus ein Kind Gottes bist, für immer, sicher? Und wenn das Schlimmste, was dir in diesem Leben passieren kann, dass du vielleicht stirbst, das ist, dass du endlich zu Hause angekommen bist, bei Gott, deinem Vater. Wenn du endlich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen kannst. Wenn du die Liebe Gottes auf eine Art und Weise kennenlernst, wie du es dir nie erträumen könntest. Seht ihr, weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, können wir hoffnungsvoll beten. Ja, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, es gibt nichts Kraftvolleres in dieser Welt als eine Kirche, die ihre Hoffnung nicht auf ihre eigenen Strategien setzt, sondern auf Jesus. Auf die Macht des auferstandenen Jesus, der seine Gemeinde baut, der seine Bewegung bewegt und ans Ziel bringen wird. Und auf die Kraft und Macht des auferstandenen Jesus, der die Macht hat, alle Ketten zu sprengen, alle Gefängnistore zu öffnen. Weil er sogar den Tod überwunden hat. Und er hat die Kraft und Macht, auch deine Gefängnismauern zu sprengen. Deine Gefängnismauern zu öffnen. Ganz egal, wie sie aussehen in deinem Leben. Also bete und schlafe, weil Jesus lebt. Als ich so plötzlich vor einem Jahr alleine zu Hause war mit diesem kleinen Baby und meine Frau gefangen in der Klinik, da hatte ich viele Ängste, viele Sorgen, viele Probleme, viele Nöte. Manchmal kamen die so ganz plötzlich über mich. Da lief der Tag ganz gut und dann bin ich mit dem Kleinen spazieren gegangen und dann auf einmal überkam es mich, eine Welle von Angst, eine Welle von Traurigkeit, eine Welle von Not und diese ganzen Gedanken, die man sich dann macht, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Die Gedanken, die man sich dann macht, wie soll es weitergehen? Und das sind immer die schlimmsten Gedanken natürlich. Und ich lag oft nachts wach oder bin plötzlich aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen, war unruhig. Hatte Angst. Und dann hat mir meine Tante ein altes Lied geschickt, das ich aus meiner Kindheit kenne. Das ist schon ein paar hundert Jahre alt. Und ganz besonders in solchen Momenten habe ich dieses Lied. Manchmal hatte ich nicht die Kraft dazu, es zu singen. Manchmal hatte ich noch nicht mal die Kraft dazu, zu glauben, was da drin gesagt wurde. Aber ich habe es mit dem bisschen Glauben, Restglauben, der noch da war, gebetet, 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 rauf und runter, manchmal auch gesungen. Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich trägt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heilet meinen Schmerz. Drum blicke ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist mein Paradies. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist mein Paradies. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist mein Paradies. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du dein Leben gegeben hast für mich. Und ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und lebst. Ich danke dir, dass keine Gefängnismauer dieser Welt, keine Sorge und keine Nöte mir Angst und schlaflose Nächte bereiten müssen, weil du lebst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns an diese Wahrheit immer und immer wieder erinnern, gerade ganz besonders in schwierigen Situationen, dass wir immer wieder im Gebet lernen, im Gebet zu dir zu kommen und dir so sehr zu vertrauen, dass wir in Ruhe schlafen können. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen mit deinem Frieden und mit deiner Liebe erfüllst. Amen.